Ich darf den heutigen Predigtext lesen, aus dem 1. Mose, Kapitel 3, Verse 16 bis 19. Es sind also noch schwere Verse, aber ich fange an. Dann sprach er zu der Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du die Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich beherrschen. Und zum Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Das sind Worte vom lebendigen Gott.
Letzten Sonntag sind wir gestartet in die Predigtserie Arbeit und Glauben und haben uns sehr stark mit der Würde vor Arbeit auseinandergesetzt. Dabei haben wir auch gesehen, dass die Arbeit einen sehr grossen Teil von unserer Woche ausmacht. Ein Viertel von unserer Zeit, die wir in der Woche verbringen, ist mit Arbeit. Damit ist bezahlte und unbezahlte Arbeit gemeint. Und ein guter Bezug zur Arbeit kann extrem eine grosse Strahlkraft haben, positiv sein. Aber wenn wir einen negativen Bezug haben, dann kann das auch verheerende Auswirkungen haben auf uns selber und vielleicht auch, wie wir mit der Arbeit umgehen. Letzten Sonntag ist es darum gegangen, dass Gott die Arbeit geschaffen hat. Er war der Urheber von Arbeit. Er hat geschaffen, er hat selber geschaffen. Und jetzt haben wir irgendwie die schweren Worte gehört, die Textlesung. Es ist eine Trennung gekommen und das hat grosse Auswirkungen gehabt, auch auf die Arbeit, auf unser Arbeiten. Harte Arbeit für einen Mann und ganz anstrengende, schmerzvolle Wehen für die Frauen. Und spannend ist, in gewissen Sprachen findet man auch einen sprachlichen Zusammenhang. Zum Beispiel im Englischen, Labour heisst einerseits Arbeit, harte Arbeit, auf der anderen Seite auch Wehen haben. Also irgendwo ist das ein Teil von dieser Trennung, die alle Menschen betrifft, dass die Arbeit anstrengend ist worden und schwierig ist worden. Arbeit war ursprünglich eine Form von Anbetung gewesen. Und jetzt auf einmal ist es nicht nur noch eine Form von Anbetung, sondern es ist auch nötig, dass wir arbeiten, um zu überleben. Wenn niemand arbeiten würde, hätten wir nichts zu essen, dann hätten wir kein Licht, dann hätten wir nichts. Arbeiten ist notwendig geworden, um zu überleben. Arbeit an und für sich ist aber nicht ein Fluch, nicht die Arbeit ist schlecht, sondern sie liegt unter dem Fluch von Sünde. Und Sünde meint hier die Auswirkung von Trennung, die wir gehört haben. Und bei Arbeit heisst es dann, dass die Trennung Auswirkungen hat, auf so wie wir die Arbeit sehen. Arbeit, zahlt oder unbezahlt, hat eigentlich das Ziel, Anbetung Gottes zu sein. Aber weil sie eben betroffen ist von dieser Trennung, ist es nicht mehr unbedingt so. Frusterfahrungen auf der Arbeit sind normal und gehören zum Alltag. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck von dem, was wir im 1. Mose auch lesen. 1. Mose 3, Vers 18, dort, wo steht, man hört, Dornen und Disteln werden auf ihm, dem Ackerboden, also der Arbeit, kann man sagen, der Arbeitsgrundlage, wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dornen und Disteln, die Negativseite von Arbeit, gehört dazu, zu unserem Arbeitsalltag. Arbeit kann mühsam sein. Es kann sein, dass jemand einmal die Sinnhaftigkeit fehlt von dem, was wir machen. Es kann sein, dass Wertschätzung fehlt. Es kann sein, dass es negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Und frustrierend ist vielleicht auch, wenn du genau am richtigen Ort bist, genau der bist, wo Gott dich hergestellt hat und dein Beruf eben wirklich eine Berufung ist, auch dann kann es sein, dass so Momente kommen. Auch dann gibt es Dornen und Disteln. Die Arbeit selber ist kein Fluch, sondern ich glaube vielmehr ein Segen. Aber der Fluch ist, dass zur Arbeit gehört, dass wir Mühe haben, dass wir Sorgen machen, dass wir frustriert sind, dass wir schwitzen, dass wir ermüden. All das im Zusammenhang von unserer Arbeit. Und häufig kommt doch ein Sinnverlust für Arbeit dazu. Ganz am Anfang hat Gott die Arbeit geschaffen, damit wir uns nützlich machen können für andere Leute. Und viele erleben Sinnverlust. Merken uns auf einmal nur noch für sich selber arbeiten, sich nicht mehr für andere nützlich machen, sondern nur noch für sich selber. Und so eine sinnlose Arbeit ist nichts Neues. Es ist nicht erst jetzt bei uns so, dass man das Gefühl hat, je nachdem die Arbeit, die ich mache, ist, ja, macht das überhaupt Sinn? Sondern das ist auch schon im Alten Testament ist das der Fall gewesen. In Prediger 2, Vers 17 steht so ein bisschen, ist ein Abschnitt über die Arbeit. Jetzt hier selber steht nicht Arbeit explizit, aber es tut so ein bisschen ausdrücken. Also kommt dann später in dem Abschnitt kommt Arbeit vor, aber hier drückt es so ein bisschen aus, was die Person für einen Bezug hat zur Arbeit. Da wurde mir das Leben vollständig verleidet. Denn es ist alles so sinnlos, als wolle man den Wind fangen. Auch die Arbeit ist sinnlos. Die Früchte von Arbeit, von meiner guten Arbeit, meine Leistung, alles, was ich gut mache, irgendein ist verblasst. Vielleicht einen Monat, nachdem ich nicht mehr da bin. Vielleicht ein halbes Jahr oder länger, aber irgendein ist, sind die guten Sachen, die ich vielleicht mit meiner Arbeit erfüllen, machen sie irgendeinmal gerade die ins Vergessen. Und auch in unserem Alltag merkt man zum Teil, dass Arbeit nicht immer eben so erfüllend ist, sondern zum Teil auch ein bisschen sinnlos kann werden. Und wenn das der Fall ist, dann versuchen wir Menschen, uns Sinn zu suchen. Weil wir sind geschaffen, dass wir nach etwas suchen in uns innen, was Sinn macht. Und wenn die Arbeit keinen Sinn mehr macht, also das, was wir produzieren in diesem Sinn, dann suchen wir über andere Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben, unseren Sinn. Das kann sein, dass sie Anerkennung suchen auf der Arbeit. Dass wir darüber definieren, wie viele Leute jetzt heute mir dann auch zum Geburtstag gratulieren, hoffentlich. Dass ich mir definieren, wie viel Geld das ich verdiene, was für einen Status ich habe durch meinen Beruf. Es kann aber auch sein, dass ich mir definieren darüber, hey, vielleicht bin ich nicht der Beste auf meinem Job, aber ich bin immer noch besser als. Das kann etwas sein, der Gleichtätigkeit macht, aber es kann sein, jemand, der vielleicht einen anderen Job hat als ich. Es kann aber auch sein, dass ich außerhalb von meinem Job einen Sinn versuche. In Freizeit kann es sein, dass ich in Konsumgüter Sachen suche, die mir Sinn geben. Dass ich viel reise, dass ich viele Sachen versuche zu besitzen. Mehr im Sport verausgaben. Einfach alles immer für die Sinnhaftigkeit wiederherstellen, die ich bei der Arbeit vielleicht nicht finde. Und das Tragische ist bei unserer Arbeit, wie gesagt, ein Viertel von unserer Zeit fließt in die Arbeit und die hat extrem eine grosse Auswirkung auf unseren Selbstwert. Und wenn wir nicht so einen guten Bezug zur Arbeit haben, dann kann das zwei fatale Folgen haben. Wenn meine Arbeit nicht angesehen ist in der Gesellschaft, wenn meine Arbeit vielleicht darauf abgeschaut wird und die Arbeit aber mein Selbstwert bestimmt, dann kann das sein, dass ich mich schlecht fühle. Dass ich mich minderwertig fühle aufgrund von meiner Tätigkeit. Und dann kann das eine Reaktion, eine typisch menschliche Reaktion ist, dass ich das kompensieren muss, auf andere Art und Weise. Wenn aber hingegen meine Arbeit hoch angesehen ist, ich einen Job habe, wo alle denken, oh, krass, so ein Job, das ist mega cool, dann kann das dazu führen, dass auch die Nase hochgeht von mir. Dass ich stolz werde, überheblich werde und dann tendiere ich dazu, mich zu definieren und anzugeben über meine Leistungen im Beruf. Von uns ist es zum Teil nicht so einfach wahrzunehmen, ob jetzt jemand etwas muss kompensieren muss oder ob jemand angeht, weil er so stolz ist auf seinen Job. Das sind meistens innen dran, so ein bisschen innere Motive. Aber es ist Gefahr, dass sich unsere Arbeit auf unseren Selbstwert auswirkt. Und jetzt kommt ein grosses Aber bei diesen ganzen Frusterfahrungen in der Arbeit. Die Enttäuschung, die wir Menschen auf dieser Erde, in diesem Leben, aufgrund von unserer Arbeit erleben, hat das Potenzial, uns von unserer Arbeit, die wir hier tun, zu lösen. Also wenn wir Frust erleben, auf unserem Job, bei Schule, daheim mit den Kindern, was auch immer, was wir, wo wir so einen grossen Teil verbringen. Und dort Frust erleben, dann hat das Potenzial, uns zu lösen, weil wir merken, das ist schlussendlich nicht das, was Erfüllung gibt. Und das Potenzial, dass wir uns auf die Suche machen nach Gott. Es hat ein extrem grosses Potenzial. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die exemplarisch dafür steht, was passiert, wenn das nicht passiert. Wenn Leute eine Leere in sich haben und aber dann versuchen, über die Arbeit das zu kompensieren. Die finden wir auch ganz am Anfang in der Bibel, im 11. Kapitel, so ein bisschen die Entstehung der Erde, von den ersten Menschen. Dort gibt es die Geschichte vom Turmbau von Babel. Und bis dahin war es ein kleiner Weg mit der Arbeit. Nicht ein langer, aber ein gewisser Weg ist man gegangen. Am Anfang hat Gott die Arbeit geschaffen. Selber geschaffen und uns auch geschaffen, damit wir helfen können, kultivieren von dieser Schöpfung. Dass wir mithelfen, mitprägen, mitgestalten, kreativ sein können. Dass wir all das Positive mittragen können, was Gott schon angefangen hat. Schon im 4. Kapitel ist auf das Mal eine Technologie, es hat irgendwie mehr Fortschritt gegeben und ist die Technologie ein Mittel zur Macht geworden, was sich einer aufgrund von diesen technologischen Mitteln über andere gesetzt hat. Und das Ganze mündet schlussendlich im Turmbau, den sie dort bauen wollten. Und dort lesen wir, was sie vorhatten. Und sie sprachen untereinander: Wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Sie haben sich mit ihrer Arbeit, harte Arbeit, sie wollen einen Namen machen. Sie wollten sich eine Identität konstruieren. Oder Timothy Keller sagt es noch prägnanter: Wer sich einen Namen machen muss, hat keinen. Wer sich einen Namen machen muss, hat keinen. Und das heisst, er weiß nicht, wer er ist. Ich glaube, da gibt's, ist ganz etwas Tiefes für uns Menschen drin. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen unseren Namen machen, etwas erschaffen, vielleicht durch unsere Tätigkeit, unseren Job, unseren Beruf, zeigt es eigentlich, dass wir nicht wissen, was unsere Identität ist. Entweder wir bekommen einen Namen oder wir müssen uns einen machen. Und weil wir ein Viertel auf unserer Zeit mit unserer Arbeit verbringen, ist die Gefahr extrem gross, dass wir genau dort uns versuchen, einen Namen zu machen. Die Leute, die den Turm bauen, haben ihrer Arbeit eine gewisse religiöse Dimension zugemessen. Einen gewissen religiösen Wert hat es gehabt. Sie haben ihr Glück dort gesucht, dass sie einen wunderbaren, hohen Turm bauen. Und durch das sich einen Namen machen, also durch die Früchte von ihrer Arbeit. Aus Arbeit ist Anbetung ganz am Anfang, im 1. Kapitel von der Bibel, im 2. Kapitel von der Bibel, ist im 11. Kapitel schon geworden, die Anbetung vor Arbeit. Und das ist auch bei uns so. Und wir sind extrem stark in Gefahr, dass wir die Arbeit anbeten und nicht die Arbeit als Anbetung machen. Das merkt man daran, dass wir uns Tätigkeiten, Jobs suchen, die grosse Strahlwirkungen haben. Wir suchen Jobs, wo wir viel Geld verdienen, wo wir hoch angesehen sind und oder grossen Einfluss haben. Und wenn wir vielleicht merken, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind, dann merken wir vielleicht auch, dass wir uns immer noch definieren, dass wir unsere Arbeit besser machen als mein Arbeitskollege. Das sind alles so Sachen, die zeigen, dass wir in Gefahr stehen, die Arbeit zu anbeten. Und wenn Arbeit die falsche Priorität bekommt in unserem Leben, dann hat das gravierende Auswirkungen. Und ich glaube vor allem auf einen Bereich, und zwar auf Beziehungen in unserem Leben. Wenn die Arbeit einen grossen Stellenwert bekommt, mit der Arbeit anbeten, dann hat es Auswirkungen auf ganz viele Beziehungen in unserem Leben. Angefangen auf Beziehungen auf der Arbeit. Wie ich mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Vorgesetzten, mit meinen vielleicht Leuten, die mir unterstellt sind, umgehen. Brauche ich sie, um selber vorwärts zu kommen oder nicht? Oder wie ich mit meinem Ehepartner, mit meiner Ehepartnerin umgehe. Weil die Arbeit bestimmende ist von meiner Tätigkeit, von meinem Leben, von meiner Identität. Dann hat es Auswirkungen, wie ich mit meiner Frau umgehe. Wie ich mit meinen Kindern umgehe. Wie ich mit meinen Freunden umgehe. Und ich glaube, die grösste Auswirkung hat es, wie ich mit Gott umgehe. Wenn ich die Arbeit anbete, dann habe ich keinen Platz mehr, um Gott anzubeten. Der Prediger ist sehr prägnant. Das ist fast ein bisschen depressives Buch, stellenweise. Aber ich will euch gleich Prediger 4, Vers 8 nochmal vorlesen, was so ein bisschen die Perspektive zeigt. Dort steht zum Beispiel über einen Mann. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde oder Bekannte. Er arbeitet so viel er kann und will immer noch mehr haben. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung von Zeit. Wenn die Arbeit wichtig wird, dann wird die Arbeit zum Götz in unserem Leben. Und es gibt unterschiedliche Definitionen von Götzendienst, die ich euch zwei mitgebracht. Und die eine ist von etwas, das nicht Gott ist, Geborgenheit, Schönheit, Sicherheit, Befriedigung zu erwarten, die eigentlich nur Gott geben kann. Oder die viel prägnantere, die habe ich euch mitgebracht, eingeblendet, die ist, dass ich etwas Gutes zum Höchsten mache. Also wenn ich einen Götz habe, dann verspreche ich mir über das Sinn, meine Identität, alles über das mehr zu bestimmen. Und häufig sind das Sachen, die nicht schlecht sind an und für sich, sind gute Sachen, aber wir machen gute Sachen zu unserem Höchsten. Galater 6, Vers 8, was passiert, wenn wir eben auf uns vertrauen. Da steht, wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, will das Frucht seiner Selbstsucht, das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, will das Frucht des Geistes, das ewige Leben ernten. Und unsere Götze, das, was wir zum Höchsten gemacht haben, das sind vielleicht sichtbare Sachen. Bei gewissen kann man es vielleicht sehen, oder sieht man es. Aber häufig sind so Sachen, die uns im Herzen passieren. Und wenn Arbeit mein Götz ist und ich die Arbeit auch noch erfolgreich mache, dann hat das Auswirkungen. Wenn ich erfolgreich bin auf meiner Arbeit und das Wichtigste ist in meinem Leben, dann habe ich das Gefühl, überall und von allem Ahnung zu haben, obwohl das gar nicht mein Bereich ist. Und das Gleiche passiert umgekehrt. Ich spreche anderen eine umfassende Expertise ab, wenn sie vielleicht auf der Arbeit gescheitert sind oder nicht erfolgreich sind. Oder auch selber kann es sein, wenn man nicht erfolgreich ist auf der Arbeit, vielleicht ganz viel Frust erlebt hat, vielleicht mal bankrott gegangen ist oder was auch immer, dass der Selbstwert im Keller ist, weil man auf diesem Bereich nicht erfolgreich ist. Das passiert, wenn Arbeit zu allem bestimmten Maßstab wird. Und wenn Arbeit mein Götz ist, dann verführt mich beruflicher Erfolg. Und dann werde ich jetzt mal kreativ im Ausnutzen von anderen Leuten, von Möglichkeiten, die sich mir bieten, von den Ressourcen, die ich habe. Weil das höchste Ziel ist, Erfolg auf der Arbeit zu haben. Ich muss alles dem umstellen. Und so mache ich vielleicht gewisses, was sehr grenzwertig ist. Vielleicht immer noch legal, aber grenzwertig aus der Sicht als Jesus-Nachfolger. Wir werden nächstes Mal ein bisschen mehr von dem hören, was es heisst, dass Jesus-Nachfolger im Berufsleben unterwegs sind und dort eine positive Auswirkung haben. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn die Arbeit nicht unser Götz ist, also nicht das Höchste ist in unserem Leben, sondern ein Teil von Jesus-Nachfolge ist. Und wenn die Arbeit dein Selbstwert, mein Selbstwert definiert, dann können wir spätestens bei Pension, beim Jobverlust oder wenn die Kinder ausziehen, zu einer grossen Sinnkrise. Weil das, was wir uns darüber definieren, wegfällt. Weil wie kann ich mir denn einen Namen machen, wichtig sein, wenn das, was ich mir immer darüber definiert habe, einfach weggeht? Das Wichtige ist, Identität, einen Namen haben, es kommt nicht von etwas, das ich mir erarbeiten kann. Meine Definition, mein Name, meine Identität ist nicht abhängig. Ich bin nicht Pastor, das ist nicht meine Identität. Das ist vielleicht ein Teil, dass ich Pastor bin. Das ist nicht Identität, unser Job. Unsere Identität ist nicht, dass wir Pastor sind, Architekt, Landwirt, Handwerker, Vollzeitmutter, Reinigungsfachkraft, Pflegefachperson, Lehrperson, was auch immer. Das ist nicht unsere Identität. Und zum Teil ist es erschreckend, wenn man auf Friedhof geht und die Grabsteine anschaut, was dort steht. Häufig steht der Name und dann steht der Beruf. Das ist nicht die Identität. Wenn wir aber das Evangelium von Jesus Christus nicht haben, die frohe Botschaft nicht haben, dann sind wir verurteilt, mit der Arbeit eben so umzugehen, dass es uns kaputt machen kann. Dass wir uns über die Arbeit definieren, dass wir es nicht wegen dem Nächsten machen, sondern weil wir ja müssen ihnen etwas machen und dann wollen wir auch schauen, dass das meiste für uns rausspringt. Aber Jesus Nachfolger, die müssen nicht arbeiten, um sich einen Namen zu machen, sondern sie haben schon einen Namen. In Offenbarung 2, Vers 17 steht, was mal passieren wird. Und es ist eine riesige Verheißung, dass man sich nicht selber einen Namen machen muss, sondern eines Tages wird es wie folgt sein, dass Jesus kommt und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Ein neuer Name ist Teil von dem Erlöstsein von diesen Massstäben von dieser Welt. Also, dass wir erlöst sind von den Massstäben von dieser Welt. Ist der neue Name ein Teil davon. Es zeigt nämlich, dass eine Erneuerung von Person schon hier auf der Erde teilweise stattgefunden hat, aber dann endgültig stattgefunden hat. Und das ist der Gottesbeziehung. Und schon in der Bibel finden wir immer wieder, wie dieser Name wichtig wird. Und da gibt es auch ein paar Namensänderungen, die ihm begegnen. Zum Beispiel der Abraham wird der Abraham, der Jakob wird der Israel und der Simon wird der Petrus. Die Namensänderung zeigt etwas von dem zu Gott gehören. Die mussten sich nicht einen Namen machen. Gott hat ihnen den Namen gegeben. Und so gibt er auch den Jesus-Nachfolger einen Namen. Jesus Christus hat die Trennung, die wir gehört haben in der Textlesung, die Auswirkungen hat Jesus Christus hat die Trennung aufgehebt. Wir sehen noch die Auswirkungen, es sind noch gewisse da, aber die Trennung hat Jesus aufgehebt. Wir können wieder zu Gott kommen. Das Wichtige ist aber auch, ich kann mir die Erlösung nicht erarbeiten. Ich kann mir die Erlösung nicht erarbeiten, wie die Gegenwart von Gott kommen kann. Aber Gott kann es und er hat es gemacht. Und in Jesaja 43, Vers 24 bis 25 war vor ein paar Tagen auch Tageslosung gewesen. Und dort steht etwas ganz schön. Gott kann es. Und er sagt, aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missentaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und Sünde ist, sich ein Götz zu machen, etwas Gutes zum Höchsten zu machen. Und häufig sind wir für die eigenen Götze, für das, was wir zum Höchsten gemacht haben, sind wir häufig blind. Und es ist eine Einladung an dieser Stelle, vielleicht mal die Ehepartner, deine Ehepartnerin oder guten Freund, gute Freundin zu fragen, hey, was hast du das Gefühl, wo könnte ein Götz in meinem Leben sein, den ich nicht sehe? Und wenn es gute Freunde sind und gut unterwegs sind und liebevolle Freunde sind, dann werden sie euch auch darauf hinweisen. Liebevoll, aber es kann gleich einmal brechen. Und vielleicht stimmt es und vielleicht nicht, aber ich gehe davon aus, dass andere Leute häufig vielleicht Sachen wahrnehmen und euch machen den Spiegel vorhalten im Positiven. Und wenn vielleicht da so, wo deine Leute, deine engen Leute dir sagen, oder auch vielleicht eine Krise auf der Arbeit mal wieder kommt, dann möchte ich dich einladen, das nicht einfach an dir vorbeizugehen. Jede Krise hat das Potenzial, uns geistlich reifer zu machen, näher zu Gott zu kommen und auch immer mehr unsere Identität zu erkennen, wer wir sind. Wir sind geliebt und wertvoll, unabhängig von was wir schaffen, unsere Gesundheitlichkeit oder was auch immer, unsere Identität ist abhängig von Gott und nicht von unseren Umständen. Und das Jesus-ähnliche Werden ist ein lebenslanger Prozess. In Philipper 1, Vers 6, dort macht der Paulus die wunderbare Aussage, die sagt: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott arbeitet an uns und er wird es vollenden. Er wird es vollenden. Hast du einen Namen bei Gott? Oder musst du dir selber einen machen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Hast du einen Namen bei Gott oder musst du selber einen machen? Heute Morgen möchte ich eine Einladung aussprechen. Eine Einladung zur Umkehr. Zur Umkehr von einer falschen Identität, die schlussendlich nicht trägt. Zur Umkehr von Definition über das Bessersein, das Bessermachen als. Und das Tragische ist eigentlich, wenn wir eine gute Arbeit machen, vielleicht gut verdienen oder was auch immer, wir definieren uns nicht über das Gut, sondern häufig über besser als. Es ist eine Einladung zur Umkehr von Sachen, wo du etwas Gutes zum Höchsten gemacht hast. Als Gemeindeleitung werden wir immer mal wieder eingeladen zu Leuten zum Ältestengebet. Das sind Leute, die krank sind und die rufen uns und wir gehen vorbei. Und ein Teil von dem ist, dass wir ölen. Und in diesem Zusammenhang sagen wir auch immer wieder, sagen, für was das Öl steht. Und Salbe mit Öl, das ist ein Zeichen im Alten Testament auch für Könige und Priester. Ein Zeichen für Könige und Priester, die hat man gesalbt. Und Salbe mit Öl ist ein Zeichen von dieser königlichen Priesterschaft. Ist ein Zeichen von dieser Identität von der Jesus-Nachfolger. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du Teil von dieser königlichen Priesterschaft, wie es im 1. Petrus 2, Vers 9 steht. Und Salbe ist ein Zeichen, dass Gott dir einen Namen, eine Identität gibt und nicht deine Arbeit. Und wieso sage ich das wegen Salbe? Heute Morgen während dem Abendmahl hast du nicht nur die Möglichkeit, das Abendmahl zu empfangen, sondern es besteht auch das Angebot zur Salbung. Es ist eine herzliche Einladung, dich zu salben. Vielleicht hast du gemerkt, hey, ist da eine Gefahr, dass ich mich über meine Arbeit definiere. Vielleicht stehst du in Gefahr, dir eben selber einen Namen zu machen. Und es ist eine Umkehr vom Götz vor Arbeit oder von einem anderen Götz, der nachfolgt, und eine Heimwendung zu Gott. Es ist ein Ausdruck, wenn du kommst, dass du sagst, hey, ich folge Jesus nachher und ich möchte die Identität mir zusprechen. Und ja, es braucht definitiv Überwindung. Es braucht Überwindung, sich zu salben. Ich finde es ein Geheimnis, wie gewisse Sachen im christlichen Glauben irgendwie mehr Wirkung haben oder irgendwie verbunden sind, nicht nur mit gesprochenem Wort, sondern auch mit einer Handlung. Und so ist es so hier. Die Salbe ist etwas, was zugesprochen wird, ausgesprochen wird, aber es ist schon eine Handlung, die an dir passiert. Und vielleicht ist es nicht ganz deine Frömmigkeitsform. Vielleicht ist es das erste Mal für dich, dass du dich salben willst. Und dann ist es eine Einladung, das vielleicht mal zu sagen, hey, ich will das ausprobieren. Nicht nur eben kognitiv zu wissen, dass ich die Identität in Jesus habe, sondern das auch zu spüren und zugesprochen bekommen. Vielleicht auch zu schmecken, wie das Öl schmeckt. Die Salbung ist ein Zuspruch von deiner Identität als Teil von dieser königlichen Priesterschaft. Es ist ein Zuspruch von deiner Identität als geliebte Tochter, geliebter Sohn von Gott. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, du siehst, wie wir immer wieder jeden Tag uns aufmachen und unserer Arbeit nachgehen. Du siehst, wie wir viel Zeit damit verbringen. Und wie so Gefahr hat, dass wir nicht einfach den um anbeten damit, sondern dass wir immer mehr auch in Gefahr kommen, da unsere Arbeit selber anzubeten. Du siehst, wie es zu einem bestimmten Merkmal von unserer Identität werden kann. Und Herr, du siehst, was beim einen oder anderen etwas angesprochen hat. Du siehst, wenn die Arbeit zu wichtig geworden ist. Du siehst vielleicht den Wunsch, umzukehren wieder zu dir. Der Wunsch, die Identität, den Selbstwert nicht über die Arbeit zu bestimmen, sondern die Identität von dir zugesprochen bekommen. Dass wir dein geliebter Kind, geliebter Sohn, geliebte Tochter dürfen sein. Amen.